vielen Dank an das Lobpreisteam. Ich will heute mit einem Zeugnis anfangen, gar nicht gleich in die Predigt einsteigen. Danke. Denn wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, ich bin Diakon für die Lebensgruppen und ich finde es immer schön, von den Lebensgruppenleitern, von den Teilnehmern, von den Gruppen immer mal wieder etwas zu hören. Dann kommen Geschichten immer mal wieder zu mir und in letzter Zeit, da hatte ich ein Treffen mit einer Gruppe und die hatten sich gefragt, wie können wir dann Lobpreis in unsere Gruppen machen. Es fällt uns irgendwie schwer, wir haben jemanden, der Gitarre spielt. Wie können wir das machen? Und ich habe mit denen ein bisschen gesprochen, auch darüber erzählt, was wir in unserer Gruppe tun. Und die wollen heute ein bisschen davon erzählen, was sie seitdem auch in ihrer Gruppe erfahren. Deshalb darf ich Alex und Lydia nach vorne beten. Genau, also erzähl einfach mal, wie es euch schwer gefallen ist und dann, was ihr auch getan habt und welche Auswirkungen es jetzt auch in der Gruppe und auch für euch hat.
Also es war nicht schon immer so, dass wir keinen Lobpreis hatten, sondern der, wo bei uns den Lobpreis gemacht hat, ist weggezogen und von dem her hatten wir dann keinen mehr. Und wir sind eine Gruppe, die sehr gern Lobpreis macht und jeder eigentlich Lobpreis auf dem Herzen hat. Das Ganze macht es daher schwer. Und dann haben wir auch noch gut musikalische Leute bei uns. Mein Mann oder Joscha, der spielt ja hier im Lobpreisteam mit, sind einfach musikalische Leute. Aber keiner von uns konnte ein Instrument spielen, wo begleitet. Und dann habe ich mich mit einem Chris getroffen und der hat gesagt, aus der Dose. Und meine erste Reaktion war, oh nein. Ich hatte schon einmal und es war wirklich eine Katastrophe. Und dann habe ich mir gedacht, das sage ich den anderen gar nicht, weil die sind eh nicht mit einverstanden. Und wir haben aber dann gesagt als Gruppe, wir wollen den Chris einfach mal einladen zu uns in Hauskreis oder Lebensgruppe. Und mir war klar, der Chris würde es erzählen. Und ich war zuerst so, aber für mich war es dann okay. Und das Überraschende war, alle waren, ja, okay, das ist jetzt zwar nicht so ganz toll, aber wir probieren es mal aus. Und mit der Grundhaltung konnte ich mich dann auch einlassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht. Wir machen es jetzt so, wir haben das jetzt ungefähr ein halbes Jahr, würde ich sagen. Wir machen es jetzt so, dass sich jeder von uns vorbereitet, die Lieder raussucht. Oft machen wir immer wieder die gleichen. Wenn die Texte unbekannt sind, dann schicken wir sie durch WhatsApp einfach rum, dass jeder die Texte hat. Und manchmal machen wir die Box einfach ein wenig lauter. Und es ist wirklich für uns eine Befreiung gewesen, einfach wieder Lobpreis zu haben und so einfach den Teil in unserem Lebensgruppe nicht missen zu müssen.
Natürlich muss man auch sagen, das ist kein vollwertiger Lobpreis. Also es ist schon ein bisschen anders. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wir haben einfach für uns gemerkt als Gruppe, wenn man einfach mit dieser anbetenden Haltung kommt, dann ist die Form ist nicht so entscheidend. Und wir haben uns auf dieses Experiment eingelassen und wir merken einfach, dass es für uns zum Segen ist, für uns zum Segen wird. Und wir kommen wieder auf eine andere Ebene einfach auch nochmal zusammen über Lobpreis vor Gott. Und es ist eine mega Bereicherung für uns als Lebensgruppe. Genau. Also ich und noch was. Ich empfehle jeder Lebensgruppe, Hauskreis, ladet einen Chris ein. Er hat noch megamäßig viel mehr für Lebensgruppen, für Hauskreise, wo er weitergeben kann. Und es war absoluter Segen, dass du für uns, dass du da warst, dass du da bist.
Also das Letzte habe ich nicht so geplant. aber vielen Dank. Ja, ich finde es einfach schön zu hören. Ich habe das auch so erlebt in Lebensgruppen, wo wir nicht wussten, wie können wir weiter. Genauso wie diese Gruppe, wo wir Lobpreis machen wollten. Wir wollten einfach vor Gott treten und ja, wir wollten unsere Gaben mit einbringen, aber wir hatten halt nicht die Gabe, die Steven hat mit der Gitarre, und dann hat es nicht geklappt. Aber haben dann wirklich auch gelernt, dass es gar nicht hauptsächlich darum geht. Natürlich, also Angst hat schon recht, wenn man einfach seine Gaben mit einbringt, das verändert schon etwas in dem Lobpreis. Aber der Lobpreis an sich ist einfach vor Gott zu kommen. Einfach vor Gott zu kommen, auf ihn zu hören, ihn Lob zu bringen, Anbetung zu machen. Und das ist genau das, was wir eigentlich in alle unsere Lebensgruppen sehen wollen. Deshalb auch die Ermutigung dazu, wenn ihr in einer Lebensgruppe seid, vielleicht das auszuprobieren, wenn ihr das gleiche Problem habt. Ich habe gar nicht dran gedacht, aber das passt auch heute zu der Predigt, was schön ist. Denn heute, also letzte Woche ging es ja hauptsächlich darum, dass Jesus uns ruft, ohne dass wir es verdient haben, ohne Aufnahmeprüfung, und dass wir aus Dankbarkeit dann ganz oder gar nicht in die Nachfolge sind. Und das wollte ich einfach nochmal aufgreifen. Heute ist sozusagen ein zweites Teil über das Thema Nachfolge. In dieser Predigt geht es aber vielleicht etwas eher um die Frage, geht es überhaupt, wenn ich ihn nicht mehr höre, spüre oder erlebe? Wie geht Nachfolge dann? Ich bete erstmal kurz und dann steige ich ein. Gott, ich danke dir nochmal für diese Zeit. Die gemeinsame Zeit, wo wir ja vor dich kommen wollen. Genauso wie Alex und Lydia jetzt eben erzählt haben. Wir wollen einfach erkennen, was du uns gibst. Und ich bete, dass die Predigt ist meine Worte, dass sie nicht nur von mir sind, sondern dass du wirklich zu uns sprichst, zu unseren Herzen. Ja, ich danke dir für die Zeit, die du mir gegeben hast in der Vorbereitung. Und ich bete, dass es jetzt ja, ein Segen auch für die Gemeinde ist. In deinem Namen. Amen. Also bevor ich zur Ecclesia kam und noch an meinem Bachelor gearbeitet habe, da war ich noch in Amerika, durfte ich immer wieder einen Kurs mit dem Professor Dr. Adam Nieder belegen. Er ist ein hervorragender Lehrer und hat einen ironischen und trockenen Humor, was mir auch gut gefallen ist, ist aber auch dafür bekannt, dass er im Unterricht kaum lächelt, weil er während seiner Vorlesungen so nachdenklich und konzentriert ist. Natürlich wegen seinem trockenen Humor hat er normalerweise auch bei einem Witz nicht gelächelt. Und manche meiner Freunde und ich haben es deshalb haben seine unbewegte Miene als Challenge angenommen. Also wir lernten sehr vieles in seinen Kursen, wollten aber den Professor Doktor auch dazu bewegen, dass er immer mal wieder über sein ernstes Thema, die Theologie, mal lachen sollte. Zum Beispiel kam ich dann mit zwei anderen Freunden, die auch Chris heißen, eine Woche lang als der dreieinige Christopher in die Vorlesungen zur Trinität. Ich weiß nicht, ob er das so witzig fand, aber wir fanden es herrlich. Und weil der Professor Doktor den Theologe Karl Barth auch so sehr mochte, veranstalteten wir dann eine Überraschungsparty zum Anfang einer anderen Vorlesung um den 130. Geburtstag des verstorbenen Barths zu zelebrieren. Das hat den Adam viel besser gefallen. Da hat er gesagt, das war der beste Tag seines Lebens. Oder zumindest seines Lehrens. Und ganz zum Schluss, also an meiner letzten Abrufung an der Uni, dürfte ich dann für die Studenten beten vor der Abprüfung. Das haben wir dann immer gemacht. Ich betete dann zitierend für die Studenten: Vater, vergib uns, denn wir wissen nicht, was wir tun. Und sagte dem Dr. Nieder bei der Abgabe des Examens: ist es vollbracht. Aber alles Spaß zur Seite, war es tatsächlich so, dass diese Kurse von Adam mein Leben sehr verändert haben. Ich weiß noch, wie eigentlich gar nicht so bewegend. Ich weiß noch, wie ich für einen solchen Kurs das erste Mal das Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer gelesen habe. Und es ist nicht gut, wenn ich jetzt schon anfange. wie ich dieses Buch gelesen habe und wie mir seine Fragen einfach total gepackt haben. Der Dietrich Bonhoeffer bat mich zu überlegen, Jesus war seinen ersten Jüngern leiblich mit seinem Wort gegenwärtig. Dieser Jesus aber ist gestorben und auferstanden. Wie erreicht er uns heute? Wie erreicht uns heute sein Ruf und die Nachfolge? Jesus geht nicht mehr leiblich an mir vorüber, wie am Zöllner Levi oder Levi, um mir zuzurufen, folge mir nach. Selbst wenn ich von Herzen willig wäre zu hören, alles zu verlassen und zu folgen, was gibt mir das Recht dazu? Was für jene so unzweideutig war, ist für mich eine höchst fragwürdige, unkontrollierbare Entscheidung. Wie käme ich dazu, etwa den Ruf Jesu an den Zöllner mir gelten zu lassen? Also der Bonhoeffer kann ziemlich krass sein. Und wie gesagt, ich weiß noch, wie diese Fragen mich einfach gerüttelt haben. Weil ich es auch so selber erfahren habe. Er formulierte für mich das Problem sehr deutlich, welches ich immer wieder wahrnahm. Jesus ist doch eine unsichtbare und mysteriöse Person der Vergangenheit. Warum oder wie soll ich auf seinen Ruf eingehen? Klar, es gibt mal Momente, währenddessen eine besonders emotionalen Predigt oder während Lobpreis, dass ich das Gefühl habe, dass Gott zu mir redet. Aber bilde ich mir das nicht vielleicht doch ein? Es scheint mir so, als ob Gott zu mir redet und mich ruft, aber dieser Eindruck, er verschwindet doch so schnell. Ehrlich gesagt, höre ich den Ruf Gottes meistens nicht. Es wird einem gesagt, folgt Jesus nach, aber welcher Jesus? Ich würde gerne nachfolgen. Aber ist es doch niemand da? Immer häufiger höre ich solche Fragen und Zweifel auch in meinem eigenen Freundeskreis, unter Nichtchristen sowohl als unter Christen, langjährigen Christen. Und die sagen, einen nicht beobachtbaren und schleierhaften Jesus kann man doch nicht folgen. Also interessanterweise erzählt uns eine der ursprünglichen christlichen Texte, also das Johannesevangelium, von Menschen, die ähnliche Fragen und Zweifel hatten. Und das ist mir vor dem Kurs und auch eigentlich vor kurzem nicht wirklich bewusst gewesen. Wusstest du, dass der Sinn ihrer Nachfolge den Auszubildenden von Jesus, also seinen Jüngern, äußerst fragwürdig geworden war? Wir sprechen nicht oft darüber. Wir fliegen eigentlich diese Stelle fast immer rüber, oder ich habe es zumindest immer so getan. Wir finden uns hier am Höhepunkt der Jesus-Geschichte, als es geschieht. Jesus ist am Festtisch mit seinen engsten Freunden. Also eine Zeit des Feierns und Gemeinschaft, wie zum Beispiel bei Weihnachten. Und dann verlässt plötzlich Judas, der ein Freund und Azubi sozusagen von Jesus war, diese Gemeinschaft, um Jesus seinen Gegnern zu übergeben. Und Jesus erkennt, dass er sich durch dieses Ereignis seinem Tod nähert und sagt dann zu seinen anderen Azubis, nun ist für den Menschensohn die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Gott wird durch alles, was geschieht, verherrlicht und das wird sehr bald geschehen. Meine liebe Kinder, eine kurze Zeit bin ich noch mit euch. Danach werdet ihr nach mir suchen, doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Also wie gesagt, ich habe so lange diese Stelle einfach rübergeflogen, ohne zu bemerken, was hier los ist. Aber lasst uns das doch mal bitte etwas näher betrachten, denn Jesus spürt, dass seine Hinrichtung sich durch Judas annähert und er lässt diese krassen Worte von sich. Liebe Kinder, eine kurze Zeit bin ich noch mit euch. Danach werdet ihr nach mir suchen, doch wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Also wem die Geschichte dieser Gruppe nicht bekannt ist, muss sich das vorstellen. Sam hat es ja letzte Woche schon gesagt, die Männer um Jesus herum haben ihre ganze Zukunft auf Jesus gesetzt. Alles. Jesus hat von einer kommenden Revolution gesprochen, von einem neuen Leben im Königreich Gottes und hat sie dazu überzeugt, dass sie sich von ihm und für dieses Ziel ausbilden lassen sollen. Sie wollten Jesus bis zu diesem Ziel folgen und von ihm lernen. Sie hatten Hoffnungen, eine Vision, die Zukunft im Auge. Und dann sagt Jesus, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So schnell. Auf einen Schlag ist alles, die Fülle ihres vorgestellten Lebens, bam, weg. Ich muss was trinken. Bam, weg. Aber wenn wir weiterlesen, erkennen wir auch, dass die Azubis und Jünger, sie wollen es gar nicht fassen. Das kann doch nicht sein. Petrus behauptet, dass er bereit ist, überall mit Jesus hinzugehen, sogar zu sterben. Nur lass ihn doch nicht hinterher. Und Thomas beschwert sich, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Und Philippus bittet, zeige uns doch den Weg zum Vater, wie wir es erwartet haben. Und dann sind wir zufrieden. Und in allem, was sie sagen, schallt einfach dieser innerliche Schrei, wir sind doch deine Nachfolger. Wo sollen wir denn sein, wo sollen wir denn hin, ohne dass du uns rufst? Was ist mit unserem Ziel, das wahrlich gute Leben, nach dem wir so lange gestrebt haben? Diese Frust habe ich auch selber manchmal gehabt. Wir sind bestimmt alle schon richtig enttäuscht gewesen. Also, eine Laufathletin will an der Meisterschaft antreten und ihr Bein geht kaputt. Oder der Papa möchte, dass sein Sohn ins Familienunternehmen steigt und der Sohn bildet sich in einer fernen Stadt aus. Das Ehepaar freut sich darauf, dass ein erstes Kind in die Welt kommt und dann scheitert die Schwangerschaft. Das hier ist ein solcher Moment der Enttäuschung. Und noch viel größer. Pläne, Visionen und Ideale, die futsch gehen. Also heben die Jungen ihre Hände zu Jesus und bitten ihn, wenn du gehen musst, dann zeige uns zumindest den Weg zum Vater Gott. Zu ihm wollten wir doch die ganze Zeit. Zeig uns den Weg und wir sind zufrieden. Zeig ihn uns und wir werden das Ziel unseres Lebens noch erreichen. Und Jesus' Antwort ist nicht die, die seine Auszubildenden hören wollen. Also wir zitieren das so oft, aber wir merken gar nicht, was es mit den Jungen eigentlich tut. Er sagt dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das denken die Jungen, na klasse. Damit endet die Hoffnung der Jünger. Die Jesus-Azubis verstehen jetzt eindeutig, mit dem Tod von Jesus ist alles vorbei. Der Weg zu Gott, zur Wahrheit, zu einem erfüllten Leben ist versperrt. Weg. Ja, ich weiß, ich sehe es auch an euren Gesichtern, es zuckt alles innerlich zusammen. Besonders die Christen im Raum, die meisten auch sind, denken sich, stimmt nicht. Die Story ist noch nicht fertig, aber wir kennen diese Geschichte an dieser Stelle vielleicht doch sozusagen zu gut. Es packt uns nicht, wie es das tun sollte, weil wir die Spannung nicht aushalten wollen. Deshalb habe ich ja die Stelle immer überflogen. Wir lesen solche Stellen und blättern dann bis zum Schluss, um zu sehen, dass Jesus auferstanden ist. Und dann denken wir uns, ach, es kommt ja doch zu einem Happy End. Ja, okay, das stimmt. Aber spürt ihr die Fragen der Jünger an dieser Stelle? Wie viele Menschen fühlen sich verlassen, allein und aussichtslos? Wie viele Christen, ja auch Christen, fühlen sich ähnlicherweise allein, spüren nicht mehr den Ruf Gottes und sehnen sich nach dem verloren gegangenen Gefühl seiner Nähe. Das Gefühl, dass jemand mich wirklich liebt und kennt. Du kannst mir nicht sagen, dass du das nicht schon mal erlebt hast. Wir sind selber Petrus, Thomas und Philippus. Manche von euch hörten irgendwann zum ersten Mal, wie in der Geschichte von letztem Sonntag, diesen Ruf. Jesus rief dich und du hast den Ruf gespürt und hast ihn gefolgt. Und jetzt ist dieses Gespür längst vergangen und du fragst dich, wohin denn jetzt, wenn ich deinen Ruf nicht mehr höre? Die Jünger sind schockiert, als Jesus sagt, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hin. Die ahnen schon Gottes Ferne, wissen, was es bedeutet, wenn Jesus weg ist. Sie verstehen, einen Rabbi muss man sehen können. Den Wegführer muss man vor sich haben. Aber die Jünger haben die wichtigsten Worte von Jesus übersprungen. Sie hörten, ihr könnt nicht mitkommen und vergaßen alles andere. Wir auch? Was sagte Jesus davor? Habt ihr es noch im Kopf? Wahrscheinlich nicht, weil wir genauso wie die Jünger sind. Judas geht raus, um Jesus zu verleugnen. Und bevor Jesus uns Bescheid gibt, dass er fortgeht, sagt er etwas, was uns viel mehr zum Staunen bewegen sollte. Er sagt nicht, ach, durch mein Leid und diesen Betrug wird Gottes Güte und der Wahrheit verschollen. Das wäre eigentlich zu erwarten an so einer Stelle mit einem Menschen. Aber nein, Jesus erklärt, ich und Gott werden durch alles, was jetzt geschieht, verherrlicht. Dann denken auch viele, verherrlicht, okay, was ist denn das für ein Wort? Benutzt ja keiner. Ein komischer Begriff. Das original griechische Wort doxaso, manchmal ist Griechisch doch hilfreich, bedeutet so viel wie groß gemacht, gepriesen und ins rechte Licht gerückt. Also es geht darum, dass einer für den gesehen und gefeiert wird, der er wirklich ist. Jesus sagt also, mein Tod wird Gott und mich ins rechte Licht rücken. Mein Tod wird uns erkennbar machen. Merken wir da den Paradox, wovon wir hier lesen, diese vollkommene Überraschung. Jesus sagt, erst wenn ich sterbe, werdet ihr mich und Gott wirklich sehen können. Erst wenn ich sterbe, werdet ihr die Fülle meiner Liebe erkennen. Natürlich, bevor Jesus stirbt, wie sollen die Jungen das verstehen? Aber wir verstehen es auch oft nicht. Wir denken manchmal, es wäre so viel schöner, wenn Jesus greifbar wäre. Es wäre so viel leichter, an ihm zu glauben, wenn ich ihn vor mir hätte. Aber Jesus antwortet auf genau solche Gedanken hier. Er widerspricht uns und seinen Jüngern und er sagt, nein, nein, du könntest nicht wissen, wie sehr ich dich liebe. Also wer ich tatsächlich für dich bin, wer Gott für dich tatsächlich ist, wenn ich mein Leben für dich nicht hingegeben hatte. Adam und Eva, die mit Gott rumgelaufen sind, Das biblische Zeugnis sagt eigentlich, dass sie ihn weniger gut kannten, als wir es jetzt tun, weil wir ihn durch Jesus kennen. Wir Auszubildende wollen Gott sehen, Gott spüren und Gott erleben. Jesus zeigt auf das Kreuz und sagt uns: Versteht ihr nicht? Das bin ich. Da ist Gott. Er sagt kurz nach dem, was wir gelesen haben: Ab jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus sagt also in diesem Text zwar, dass er nicht mehr vor uns stehen wird, aber auch, dass er uns das vollkommene Zeichen seiner liebenden Nähe hinterlässt. Das Ziel, Gott zu sehen und zu wissen, dass er uns liebt, ist uns gegeben. Das Ziel, wonach die Jünger so lange gestrebt haben. Das Gefühl des Gegenteils lässt sich zwar spüren. Ja, wir haben es alle schon mal gespürt, aber der Beweis gegen das Gefühl ist festgenagelt. Geschichtlich bewiesen und gilt für dich heute. Morgen und jeden Tag. Und genau deshalb folgt ein scheinbar völlig absurder Moment nach Jesus' Auferstehung. Also, Jesus ist zu dieser Zeit nach seiner Auferstehung nur unregelmäßig bei seinen Azubis, sagen wir nochmal. Junge verstehen wir oft nicht mehr. Deswegen entscheidet an einem Tag Petrus, und er überzeugt auch die anderen: Kommt, lasst uns wieder fischen gehen. Die Tage der Nachfolge, sie waren schön gewesen, aber ohne die Leitung von Jesus geht es nicht mehr. Das denkt er sich wahrscheinlich, der Petrus. Sie kehren zurück zu dem alten Leben nach Galiläa, wo Jesus sie gefunden hat. Ja, die Zeit mit Jesus war wirklich schön. War eine gute Zeit. Aber jetzt ist sie zu Ende. It's time to go home. Alltag. Also stehen diese ehemaligen Azubis während der kalten Nacht in ihrem alten Boot und sie fangen nichts. Und die Männer erinnern sich wahrscheinlich daran, wie schwierig das Fischen auch sein kann. Und dann läuft ein Mann morgens ans Ufer und ruft ihnen zu: Werft das Netz doch mal auf die andere Seite und ihr werdet Fische finden. Und sie tun es. Und tatsächlich, das Netz ist überfüllt mit Fischen. Und die wissen gleich, der wunderbare Jesus ist wieder da. Und zu dem Moment springen sie aus dem Schiff, oder zumindest Petrus springt aus dem Schiff. Die anderen wissen, die müssen auch das Schiff zum Ufer bringen. Seine Freunde freuen sich und gehen gleich ans Land, um noch einmal ein gemeinsames Essen mit ihm zu teilen. Dann ist die Mahlzeit fertig, das Buch nähert sein Ende und Jesus geht gleich danach endgültig fort. Aber er schaut Petrus vorher nochmal an, der die anderen Jungen zurück zum alten Leben geführt hatte, und Jesus sagt ihm: Folge mir nach. Das ist noch so eine Stelle, wo ich glaube, meistens verstehen wir es einfach nicht. Scheint es uns nicht irgendwie äußerst merkwürdig? Jesus geht gleich fort, das Buch kommt gleich zu Ende, endgültig, und doch sagt Jesus dann zu Petrus: Folge mir nach, bevor er weggeht. Warum tut er das, wenn er gerade am Gehen ist? Wie kann Jesus es eigentlich wagen, sowas zu sagen? Waren sie nicht das letzte Mal schon verletzt genug? Wieso sagt er sowas, wenn es gleich unmöglich wird? Wenn er gleich fortgeht? Ganz einfach. Jesus sagt den Satz, weil diese Nachfolge nicht unmöglich ist. Petrus sah, hörte und spürte Jesus nicht mehr. Also dachte er, die Jüngerschaft und die Nachfolge, sie sind rum. Zurück ins alte Leben, irgendwie den Alltag bewältigen. Aber Jesus ruft Petrus und die anderen wieder aus dem Boot und wiederholt den Satz: mit dem sich alles ursprünglich auch anfing. Folge mir nach. Jesus macht diesen Ruf, weil er den Jüngern die Gewissheit seiner Liebe schon geschenkt hat. Eine Gewissheit, die tiefer greift als ihr vorübergehendes Empfinden. Petrus, du wolltest Gott sehen und ich habe es dir doch gesagt, ab jetzt kennst du ihn und hast ihn gesehen. Deshalb schreibt Paulus später, aber Jesus hätte es genauso gut sagen können. Nichts, weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung kann dich von der Liebe Gottes trennen, die ich dir geschenkt habe. Weißt du das, Petrus? Weißt du das, Heike? Weißt du das, Flo? Weißt du das, Anna? Fühlst du dich allein? Jesus würde allein gelassen, um dir zu beweisen, dass er dich nicht alleine lässt. Fühlst du dich freundlos? Jesus würde von allen Freunden verlassen, um dir zu zeigen, dass er dich nicht freundlos lässt. Fühlst du dich im Dunkeln und ohne Ziel? Jesus ertrug die schwärzeste, jetzt bin ich rausgekommen. Jesus ertrug die schwärzeste Dunkelheit, um dir die Herrlichkeit Gottes ins Leben zu strahlen. Um dir zu zeigen, dass du durch ihn ans Ziel gekommen bist. Es gibt nicht nur diesen ersten Ruf zu der Nachfolge. Das Evangelium beendet sich mit dem Ruf zur Nachfolge. Warum? Weil es möglich ist. Und weil es nicht aus dem Grund möglich ist, weil man immer Gott spürt oder vor sich sieht oder irgendwie am Leib erfährt, sondern weil man die Gewissheit hat, dass er einem liebt. Weil es für einmal und alle Zeit deutlich geworden ist. Das Lobpreis-Team darf nach vorne kommen. Ich möchte nochmal für diejenigen, die ihn heute vielleicht zum ersten Mal gehört haben und auch diejenigen, die ihn heute wie Petrus ein wiederholtes Mal aus dem sicheren Boot hören, den Ruf Jesus aussprechen. Folge ihm nach. Wir gehen gleich in eine Zeit des Lobpreises. Steigen nochmal hinein, sodass du die Möglichkeit hast, diesen Schritt das erste Mal oder das nächste Mal zu nehmen. Es werden Beter hinten und vorne vom Gebetsteam sein. Die beten gerne für dich oder mit dir. Und Jesus fragt dich, so wie er Petrus gefragt hat, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und er lädt dich dann ein. Und er kann diese Frage so oft stellen und dich herausfordern, weil er dir das Wichtigste schon gesagt hat. Seine Liebe für dich ist schon klar. Hinten und vorne, wie gesagt, werden die Beter stehen. Und die beten gerne für dich. Und ich will jetzt zum Schluss nochmal einfach Bonhoeffer das Wort geben, weil er es viel besser sagen kann als ich. Der schreibt weiter, willst du den Ruf Jesu in die Nachfolge hören? So brauchst du dazu keine persönliche Offenbarung. Also es darf natürlich sein und wenn Gott es geben mag, ist es toll. Aber unsere Quelle ist woanders und schon gegeben. Bonhoeffer sagt, höre die gute Nachricht des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Hier ist er ganz derselbe, der den Jüngern begegnete. Ja, hier ist er schon als der Verklärte, der Sieger, der Lebendige. kein anderer als er selbst kann in die Nachfolge rufen. Und er ruft dich. Komm.